Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Ich bin Sabine Krümer aus der TÜV Süd Kommunikation. Warum ist Cybersicherheit immer auch Chefsache? Dazu spreche ich heute mit Professor Thomas Köhler. Er ist Digitalisierungsexperte, Buchautor und forscht am Center for International Innovation der Hankou University in China. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Chefsache Cybersicherheit heißt dein neues Buch. Was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die ein Chef heute zum Thema Cybersicherheit wissen sollte?
Eigentlich ist es ganz simpel. Cybersicherheit oder Cyberattacken und deren Folgen sind heutzutage ein, wenn nicht das wesentliche Betriebsrisiko, was den Fortbestand eines Unternehmens gefährden kann. Und wir erleben gerade in den letzten 3 Jahren, dass dieses Problem ja richtig gehend explodiert. Also jetzt von 2019 auf 2020 etwa ist das Ransomware-Problem in etwa verdreifacht worden und das wird 20 auf 21 nicht anders ausgesehen haben. Das ist der eine Punkt, der sozusagen als Potenzial für Schaden und Probleme im Raum steht. Der zweite Punkt ist, und der damit natürlich eng in Zusammenhang steht, es ist schlicht Ihre Verantwortung als Unternehmer, und das ist auch gesetzlich so vorgesehen, Sie sind verantwortlich dafür, als Unternehmer oder auch als angestellte Führungskraft, ein Risikomanagement zu etablieren. Und wenn nun Cybersicherheit ein wesentliches Betriebsrisiko ist, dann müssen Sie das auch entsprechend berücksichtigen. Der dritte Punkt, der ist auch ganz spannend. Es wird gerne übersehen, wenn wir über Cyberrisiken reden, dass es die Cyberrisiken nicht nur, ich sag mal, im Büro gibt oder im Homeoffice, wo wir ja zurzeit sehr, sehr viel drüber reden, sondern Cyberrisiken sind zunehmend auch ein Problem für die Logistik, aber vor allen Dingen auch für die Fabriketage. Also das Internet der Dinge, die vernetzte Maschine in der Industrie 4.0 ist natürlich auch ein großes Risiko bis hin zum Stillstand, zum Defekt, aber auch zu Gefahren mit Potenzial für Leib und Leben.
Das heißt, Industrie 4.0 ist immer noch ein Thema, wo viel Unsicherheit herrscht auf Seiten der Chefs. Man weiß nicht so recht, wo man da ansetzen soll. Kann man das so sagen?
Absolut, Sabine. Wir haben hier eine Situation, wo wir eigentlich seit 10 Jahren wissen, Moment mal, in dem Maße, wie wir Maschinen und Anlagen vernetzen, werden die auch gefährdet mit irgendwelchen Cyberrisiken. So, das ist jetzt nicht mehr außerhalb des Radars von irgendwelchen Attacken. Und in der Vergangenheit war das meistens relativ simpel. Die Maschinen waren entweder standalone oder sie waren lokal vernetzt in einer Technologie, die man nennt Operational Technology und OT. Und die war sehr, sehr stark getrennt von der IT mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Konzepten, unterschiedlichen Protokollen. Aber diese Dinge wachsen gerade zusammen aus sehr simplen Dingen. Ich will wissen, wie viel hat meine Maschine an Output geliefert? Mein Abnehmer möchte sozusagen eine Prognose, wann kommen die Teile haben und so weiter. Das heißt, ich vernetze im Betrieb zwischen IT und OT, aber ich vernetze sozusagen auch außerhalb des Betriebs. Dann gibt es viele Themen wie Fernwartung, Updates und so weiter, die plötzlich auch bei Maschinen relevant sind. Und so baut sich im Hintergrund ein riesiges Problem auf, was eigentlich kaum jemand auf dem Schirm hat. Und das ist eins, deswegen aus meiner Sicht, eins der Top 3 Probleme und eben eins, das bisher komplett außerhalb des Sichtfelds der meisten Verantwortlichen ist.
Du hast eben gesagt, das ist auch ein wesentliches Betriebsrisiko. Hat es denn auch Eingang gefunden in die akademische Ausbildung? Also als klassischer BWLer wird man da heute entsprechend darauf vorbereitet?
Ja, ich bin von meinem Hintergrund Diplomkaufmann, also ich bin noch sozusagen noch was von der alten Garde und hatte die Wirtschaftsinformatik im Kern zu tun. Und hätte ich nicht Wirtschaftsinformatik gehabt, hätte ich kein Wort von Cyberrisiken erfahren, auch wenn das jetzt so lange noch nicht her ist und man durchaus zu meinen Studienzeiten auch über echte Probleme geredet hat. Da war das Thema E-Commerce zum Beispiel ganz groß und eins der großen Themen, was wir damals hatten, war das Thema E-Commerce Fraud und Co. Ein Thema, was übrigens 20 Jahre später immer noch nicht weg ist, sondern vielleicht sich neu formiert.
Welche Fehler machen Chefs denn heute immer wieder beim Thema Cybersicherheit?
Zunächst mal fehlt so ein bisschen der Vorstellungsraum. Ja, was kann schon schief gehen? Ja, man hat das vielleicht im Auge, man hat das ja irgendwann mal gesehen. Ja, irgendwann hat man vielleicht mal eine App installiert und dann hat das Telefon ein Eigenleben entwickelt und dann deinstalliert man die oder wirft das Telefon weg. Das ist ich sag mal so typisch die Sichtweise, ein einzelnes Gerät ist betroffen, ein einzelnes System und dann klemme ich das ab und kaufe ein neues und alles wird wieder gut. Das ist aber lange nicht mehr der Fall. Wenn wir heute eine Cyberattacke haben, dann ist im Regelfall das ganze Unternehmen oder zumindest die Abteilung oder zumindest technisch gesehen das Netzwerksegment betroffen mit allen denkbaren Folgen. Und was da passieren kann, hat eben kaum jemand auf der Uhr. Und ja, daran appelliere ich natürlich in meinem Buch, sich dieses Thema endlich mal anzunehmen.
Interessant. Und was zählt noch zu den Dingen, die am häufigsten vernachlässigt werden oder falsch gemacht werden?
Weitere Fails sind natürlich die, dass man im Falle eines Falles noch mehr Fehler macht. Also das beobachten wir leider häufig. Da kommt ein Vorfall, ob selbstverschuldet oder nicht, spielt das ja erstmal gar keine Rolle. Aber im Zuge dieses Vorfalls gibt es keinen Notfallplan. Alle laufen aufgeregt durcheinander und machen durch irgendwelchen Aktionismus unter Umständen noch viel mehr kaputt, als eigentlich ein Schaden entstanden ist. Und da ist es natürlich so, aha, Notfallplan, Systemplan, eine helfende Hand, einen externen Experten, der auf Abruf bereit sitzt. Das wären lauter Themen, die die wenigsten Unternehmen haben. Meistens geht die Hektik dann los, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Im Prinzip geht es also darum, neue Probleme mit ganz klassischen, altbewährten Maßnahmen zu bekämpfen. Auch Notfallpläne, die man aus der Schublade ziehen kann, wo man alles einmal durchgespielt hat, im besten Fall. Richtig?
Absolut. Also ich kann das nur empfehlen, dass man auch im Sinne einer Notfallübung, es wird ja immer über Awareness gesprochen, dass man die Mitarbeiter abholen soll, dass die nicht auf irgendwas draufklicken, aber das ist nur Teil der Lösung, sondern der größere Teil wäre eher, was ist tatsächlich los, wie erkenne ich, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, das passiert ja gerne mal am Wochenende oder so Freitagabend, wenn keiner mehr da ist, ja, oder jetzt im Homeoffice, wenn keiner guckt oder wenn aber niemand da ist, den man direkt fragen kann. Das sind ja so die Szenarien, auf die setzen natürlich die Angreifer und da muss ich dann schauen, wie kann ich richtig Alarm schlagen, kann ich selber tun, wen muss ich informieren, wer muss dann was machen. Also das sollte quasi geübt sein und dann ist es vielfach, ich sage es mal, halb so schlimm.
Gibt es dazu auch konkrete Beispiele aus der Praxis? Also wo haben Unternehmen sehr gut oder gar nicht gut reagiert?
Im Regelfall erfahren wir von Cyberangriffen erst dann, wenn es nicht mehr wegzuleugnen ist. Ja, die großen Dinge, die dann zum Beispiel bei börsennotierten Unternehmen entsprechende Meldungen erzeugen, die erfahren wir natürlich immer, früher oder später. Ja, da wissen wir dann auch, dass bei der Maersk Logistik zum Beispiel dieser Cybersicherheitsvorfall aus 2017 rund 300 Millionen gekostet hat. 300 Millionen in direkten Schäden, die man hatte und nach Branchenbeobachtern vielleicht noch viel, viel mehr. Jede Menge Fälle, Sabine, gibt es da zum Beispiel auch eine Juwelierkette namens Wempe, von der letztendlich nur, weil Kunden das mitbekommen haben, dann in die Presse gelangt ist, dass die bezahlt haben nach einem Ransomware-Vorfall. Also sie haben rund 1 Million bezahlt, das wird im Hamburger Abendblatt soweit zumindest berichtet und von diesen Fällen gibt es genug. Aber schauen wir vielleicht mal zwei an, die in letzter Zeit vielleicht relevant sind oder einen, den muss ich jetzt mal sicherheitshalber anonymisieren, weil da war ich direkt dabei, also nicht als Verursacher, aber ich wurde direkt zum Aufräumen gerufen. Das ist ein mittelständischer Hotelbetreiber, der hat so ein Hotel und Restaurant hier am Tegernsee und der hat mich eines Morgens ganz aufgeregt angerufen. Ich kenne den privat, weil ich in verschiedenen Vereinen mit dem gemeinsam bin und er sagt, Mensch Thomas, kannst du mal schauen, mein Rechner zeigt so komische Zeichen an. So. Und das war sozusagen der Hauptrechner für diese ganze Einrichtung. Ich bin dann hin, habe festgestellt, oh, Ransomware-Attacke, oh, ein neues Modell, da machen wir erstmal gar nichts, und sondern ziehen den Stecker und packen den Rechner erstmal in die Ecke und haben dann einfach mal geschaut, wie sieht denn die Lage aus? Ja, gibt es ein Backup? Ja, ein Backup gab es. Der letzte Stand vom Backup war 6 Monate alt. Das ist so eine typische Situation, wie so ein Kleinbetrieb immer wieder mal hat. So, und was mache ich da? Da war es dann letztendlich so, das E-Mail war noch da, das war auf dem Server. Das heißt, man konnte aus der E-Mail-Kommunikation jede Menge Dinge wieder rekonstruieren. Und es hat mehrere Wochen gedauert, das in irgendeiner Art und Weise dann tatsächlich aufzuräumen. Das ist aber so ein typischer Fall. In dem Fall hat der Betroffene nicht bezahlt. Das wären so umgerechnet 700 Euro gewesen, was da an Forderungen im Raum stand. Aber das ist so ein typischer kleiner Fall. Die Fälle, die man heute hat, betreffen eben nicht nur diesen einzelnen Rechner, sondern meistens ein ganzes Rechnernetz und sind dann auch viel, viel teurer. Ein Aktueller Fall betrifft etwa eine Supermarktkette. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, in deiner und in meiner Region gibt es das nicht, aber das ist in Hessen die Firma Tegut. Die gehört zum Schweizer Migros-Konzern, also einem großen etablierten Handelskonzern. Und die haben 280 Supermärkte. Und die haben gerade kurz vor unserer Aufzeichnung ganz offiziell bekannt gegeben, Moment mal, bei uns gab es eine Cyberattacke, die betrifft auch die Warenwirtschaftssysteme, und im nächsten Satz steht dann was Lustiges, nämlich bitte beachten, es könnte zu Problemen mit der Warenverfügbarkeit kommen. Dazu weiß man natürlich, dass Supermärkte ja immer nur eine minimale Vorratshaltung haben, sondern immer das, was abverkauft wird, dann entsprechend overnight nachliefern. Das haben wir ja schon in der Corona-Krise gemerkt, als plötzlich überall das Klopapier knapp wurde. ganz einfach, weil die Dispo dann nicht mehr gestimmt hat. Und wenn jetzt die Dispo gar nicht mehr geht, dann kann das bis zur nächsten Hamsterwelle führen. Also es kann dann auch zu psychologischen Effekten, oh, warum ist das Regal leer, um Gottes Willen, jetzt muss ich noch mehr kaufen, und dann wird das Problem noch viel schlimmer führen. Das heißt, man ist nie alleine mit seinem Cyberproblem, sondern es gibt immer Wechsel und Rückwirkungen, die man vielleicht gar nicht auf der Uhr hat.
Wie nimmst du das wahr? Betroffen zu sein von Cyberkriminalität war ja früher immer ein stark tabuisiertes Thema. Hat sich das denn heute gebessert?
Also in den meisten Fällen spricht man nicht drüber. Es gibt einige wenige Vorbilder, die dann irgendwann, wenn es halt meistens gar nicht, dann nicht mehr anders geht, sich dann genötigt fühlen und dann in die Offensive gehen. Ja, Tegut war jetzt ein Positivbeispiel, was wir gerade hatten, weil die von Anfang an offen kommuniziert haben, so, liebe Kunden, seid uns nicht böse, das und das haben wir gerade und wir kümmern uns drum. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Der zweitbeste Weg ist, sozusagen nach dem Stillhalten dann in die Offensive zu gehen. Das sehen wir gerade zum Beispiel bei dem Salzburger Kranhersteller Palfinger. Bei so LKW sind manchmal irgendwelche Kräne dran, und das sind so vielfach so rote Dinger mit so einem gelben Logo. Und das kommt immer von einer Firma namens Palfinger, die weltweit sehr, sehr interessante Hydrauliksysteme, sehr innovativ, bis hin zu Virtual Reality Steuerung haben die alles Mögliche. So, was sie aber auch nicht nur haben, ist sehr viel Innovation, sondern auch eine Schwäche in dem Bereich IT-Sicherheit, und aus Branchenkreisen weiß man, die können gar nichts dafür. Ja, die haben ein Firewall-System eines gängigen Herstellers, den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen, und das war einfach nicht auf dem aktuellen Patch-Stand. Das heißt, es hatte nicht die nötigen Updates, das war im Prinzip eine Woche hinterher, nach meinen Informationen.
Was ja nicht lange ist eigentlich.
Was nicht lange ist, genau. Das hat aber gereicht, dass die zum Opfer einer Cyberattacke wurden, ohne dass ein einzelner Nutzer auf irgendeine E-Mail geklickt hat oder sowas. Das heißt, das war jetzt außerhalb der Reichweite des Nutzers. Was innerhalb der Reichweite der IT war, war aber, dass das ganze System so konstruiert war, dass man weltweit quasi, soweit wir das wissen, eine einheitliche Infrastruktur hat, sodass dann auch plötzlich irgendwelche Produktionswerke stillstehen. Und so hatte man dann jede Menge Not, das aufzuräumen. Das ist ein Thema, was ich an der Stelle unbedingt den Zuhörern noch mitgeben möchte, nämlich, dass man einfach auch mal überlegt, okay, was ist denn, wenn es uns irgendwann mal erwischt? Ja, auf meinem Buch steht es ein bisschen provokativ, sie wurden gehackt, sie wissen es nur noch nicht. Tatsächlich ist es nach Umfragen schon 3/4 der Unternehmen in mehr oder weniger schlimmen Folgen passiert, und es wird jeden, ich wiederhole, jeden irgendwo mit irgendeinem System erwischen. Das liegt in der Natur der Sache. Und dann sollte man schauen, dass die Auswirkungen möglichst lokal begrenzt bleiben.
Also nicht nur die Frage, ob es einen erwischt, sondern auch, wie schnell kann man sich von einem Angriff erholen und den Schaden begrenzen?
Absolut. Und wie man im Vorfeld seine eigene IT-Infrastruktur so gebaut hat, dass im Falle einer Cyberattacke eben die Auswirkungen nur auf einen lokalen Bereich begrenzt bleiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, und das haben eben viele Unternehmen, bei Palfinger war das Problem, aber auch bei der Firma Garmin, die kennt vielleicht der ein oder die andere Zuhörerin von diesen Sportuhren, die haben aber noch viele andere Produkte, so Navigationsgeräte zum Beispiel auch für Kleinflugzeuge, die waren komplett betroffen. Da gab es kein Telefon mehr, da gab es keinen Kundenservice mehr, sie konnten nichts mehr produzieren, die haben eine eigene Fabrik in Taiwan, und ganz spannend, die Piloten konnten teilweise nicht mehr die Routen für ihre Flugzeuge eintragen, also für diese kleinen Flugzeuge, diese kleinen Cessnas und so weiter, mit modernem Equipment, man konnte nicht mehr fliegen.
Das hört sich sehr dramatisch an, und da möchte man nicht mit dem Flugzeug sitzen.
Da möchte man sowieso nicht im Flugzeug sitzen. So ein Kleinflugzeug kann ich nicht empfehlen. Nachdem ich mal so eine Notlandung hinter mich gebracht habe, bei einem Charterflug, kann ich nur sagen, Finger weg. Ja, man lebt gesünder und länger, wenn man das sich da weiträumig von fern hält. Aber spannend ist eben an diesem Fall, deswegen habe ich ihn nochmal gerade rausgezogen, spannend ist an diesem Fall, dass natürlich immer mehr Firmen Produkte mit IT-Bezug auch anbieten. Ja, also die Navigation ist ja eine Dienstleistung plus die Hardware, und das wird dem Kunden verkauft. Und wenn nun eine Cyberattacke zuschlägt, dann sind unter Umständen auch meine Kunden betroffen. Ja, also jetzt wie bei Teegut, die kriegen im Supermarkt nichts mehr zu beißen. Oder eben, sie können nicht mehr navigieren. Oder das Auto, was ich dann irgendwie verkauft habe, fährt nicht mehr oder sowas. Da sind eine Menge Konsequenzen drin. Und auch über die muss man nachdenken, wie diese umfassende Vernetzung dann zu Sekundär- oder Tertiärwirkungen führt.
Es gibt in der Chefetage ja auch den CISO, den Chief Information Security Officer, richtig?
Richtig.
Ein Kapitel in deinem Buch widmet sich diesem CISO und es heißt bezeichnenderweise allein auf weiter Flur. Welches Unternehmen braucht denn überhaupt einen CISO? Was ist genau seine Rolle und wo ist der Unterschied zum CIO?
Also der CIO, der Chief Information Officer, das dürfte jedem bekannt sein, das ist letztendlich der oberste Chef der IT, der ist manchmal nur in so einem Abteilungsleiterrang, ab und zu auch mal selber irgendwie Teil des Vorstands, das ist so ein bisschen der Struktur des Unternehmens ja gegeben oder daran angepasst und nicht immer gleich. Ebenfalls nicht immer gleich ist diese Rolle, die du gerade beschrieben hast, nämlich den Chief Information Security Officer oder den CSO, den Chief Security Officer, den man international oft findet. Der CSO ist erstmal der, der für alles in Sachen Sicherheit zuständig ist. Also ein bisschen auch der jetzt für den Zaun ums Betriebsgelände und den Zugangsschutz und den Pförtner und so weiter zuständig ist. Es ist aber besser, sich auf den Chief Information Security Officer zu konzentrieren und auch mal zu fragen, gibt es den überhaupt? Ja, viele große Unternehmen haben jemand in dem Bereich. Das sind nicht immer Leute vom Fach. Also es gab einen großen amerikanischen Dienstleister, der so etwas Ähnliches ist wie die Schufa hierzulande. Dort hatte die CISO-Verantwortliche irgendwie ein Studium der Musikwissenschaften hinter sich gebracht. Ob das jetzt zielführend war für die große Cyberattacke, wissen wir nicht. Ja? Also, aber aus meiner Sicht ist es gut, wenn ich in so jemanden wenn ich die habe, jemand habe, der ein Grundverständnis von dem hat, was IT-Sicherheit erfordert. Und der sollte, oder die Person natürlich, die Frau, der Mann, sollte unabhängig sein. Unabhängig von direkten Weisungen und mit Blick auf das Interesse des Unternehmens, der Mitarbeitenden und natürlich der Kundinnen und Kunden, selber sozusagen Vorschläge machen und auch selber ein Budget haben. Das ist natürlich ein Wunschtraum für viele Mittelständler, weil denken Sie immer dran, viele Mittelständler haben vielleicht mal irgendeinen kleinen IT-Leiter, der mal, ich sage jetzt mal, Administrator war und jetzt befördert wurde, aber sie haben selten bis nie jemand, der sich mit Informationssicherheit auskennt und darin auch eine Führungsrolle hat. Woher auch, es fehlen gerade in dieser Stelle natürlich furchtbar viele Fachkräfte. Also insofern brauche ich immer, ich sage mal, wenn es geht, eine unabhängige Instanz und brauche dann auch, wenn ich zum Beispiel externe Leistungen beziehe, auch eine klare Definition, wer ist für was verantwortlich. Und da ist, glaube ich, die Brücke zu dem Mittelstand am besten, weil viele haben ja dann ein lokales Systemhaus, das viel für sie macht. Und da, wenn man da Security-Kompetenz hat, ist es sicher nicht verkehrt, gewisse Rollen und gewisse Anforderungen genau dort abzubilden.
Du hattest ja eben auch gesagt, der CISO braucht ein eigenes Budget, sollte unabhängig agieren können. Oft wird Cybersecurity ja auch als reiner Kostenfaktor gesehen. Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Das ist brandgefährlich. Und ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen mit. Ich habe vor Jahren mal bis zur Prototypenreife sehr anspruchsvolles Cybersicherheitsprodukt entwickelt und gebaut und habe dann versucht, die Marktchancen dafür zu analysieren und war bei großen Firmen, unter anderem bei dem großen süddeutschen Autohersteller. Dann hat mir dort der Verantwortliche gesagt, ja, wissen Sie, Herr Köhler, wir haben einen Benchmark, wir haben pro Nutzer und Monat geben wir für Cybersicherheit so und so viel Euro aus. Wenn Sie eine Lösung bringen, wie wir das um 30 Cent runterbekommen, dann kaufen wir bei Ihnen was ein. das Mehr an Sicherheit hat die Person, die mir zu diesem Zeitpunkt gegenüber saß, überhaupt nicht interessiert, weil diese Person rein von den Finanzen geprägt war. Und das ist so das Problem, das Grundproblem, weil ich kann Cybersicherheit nicht rechnen.
Wie müsste man denn am besten argumentieren, um seinem Chef klarzumachen, von welchen Schäden da wirklich auszugehen ist und wie man das auch am besten rechnen kann?
Genau, also das Grundproblem ist natürlich bei einer wirtschaftlichen Betrachtung ist, wenn ich irgendwo in eine Maschine investiere und die kostet so und so viel 1.000 Euro und spuckt irgendwie, sagen wir mal, 1.000 Bleistifte die Stunde aus, dann kann ich relativ schnell ausrechnen, was, wenn ich so und so viel Cent pro Bleistift bekomme, wann sich diese Maschine gerechnet hat. Bei dem Cybersicherheitsthema kann ich so eine Return on Investment Berechnung, wie sie ja gängig ist in der Investitionsrechnung, nicht machen. Ich kann bestenfalls sozusagen was gegenrechnen. Das heißt, ich kann schauen, was könnte passieren und mit welchem Kostenaufwand ist das verbunden und welche Eintrittswahrscheinlichkeit hat das. So, und wenn wir jetzt da nur dann gemeinsam mal drüber nachdenken, liebe Sabine, dann merken wir, das ist alles, ich sage jetzt mal, mit der Stange im Nebel stochern, weil weder wissen wir, was ein Schaden ist, noch wissen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit und noch wissen wir auch einen dritten Punkt nicht. Wir wissen nicht, ob genau diese Lösung genau diesen Schaden auch verhindern würde im Falle des Falles. So.
Jetzt kommen wir zu den Risiken, die im Internet rund um die Uhr auf die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden lauern. Was sind dann neue Trends in der Cybersecurity mit Blick auf neue Arten von Angriffen, auch wenn man jetzt mal an die letzten paar Monate denkt, die ja sehr pandemiegeprägt waren?
Also es gibt für Unternehmen, also insbesondere, ich sage jetzt mal mittelständische bis große Unternehmen, gibt es eigentlich zwei wesentliche Risiken, vielleicht drei je nach Struktur. Das interessanterweise ist das wesentliche Risiko, also das direkte Kostenrisiko, gar nicht unbedingt ein technisches. Und da ist das das, was man, ja, das mangels deutschen Begriff, mit CEO-Fraud oder Fake-President beschreibt. Was ist das? Also da passiert einfach Folgendes. Das Unternehmen wird ausgespäht, und zwar jetzt nicht irgendwie mit Fernglas und irgendwie Abhörmikrofon, sondern eher durch gezieltes Surfen auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen wie Xing, Facebook, LinkedIn und so weiter. Das heißt, die Angreifer verschafft sich so einen Überblick, wie ist dieses Unternehmen strukturiert, wer redet mit wem, wer hat irgendwelche Zahlungsströme, wer ist der Chef, wann ist der Chef da, wann ist der Chef weg und so weiter. Oder die Chefin natürlich. Und das Interessante ist, was dann passiert ist, in einem Moment der Schwäche wird dann so getan, als wäre, kommt ein Befehl quasi vom Chef, so nach dem Motto, ganz, ganz dringend, diese Überweisung muss jetzt sofort raus für den und den Kunden und die muss jetzt ganz neu, die ist jetzt auf ein ganz anderes Konto. So. Und die überforderte Buchhaltung ist dann manchmal so, dass sie das tatsächlich macht. So. Und da gibt es riesige Fälle, das macht man sich keine Vorstellung. Bei dem Autozulieferer Leoni sind auf diesem Wege erstmal 40 Millionen Euro wegüberwiesen worden. 40 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Und dann haben sie dann auch Schlagzeilen oder hast du in der Zeitung, die keiner lesen will. Das Manager-Magazin hat recht unverschämt getitelt, er hat geschrieben, Deutschlands dümmster Zulieferer. Ja, das will niemand hören, ja, das will niemand lesen, der Schaden ist ja schon schlimm genug. Aber das ist jetzt nicht nur was, ich sage es mal, für so einen Automobilzulieferkonzern, sondern es ist genauso ein Problem für den Mittelständler. Und der Süddeutschen Zeitung etwa im Archiv kann man einen Fall lesen, über mehrere Artikel verteilt, bei der Münchner Bäckereikette Hofpfisterei. Da gab es auch einen Fall in Millionenhöhe, obwohl das ein Familienbetrieb ist, obwohl die eigentlich nach meinem Wissen alle auf der gleichen Etage sitzen, ist da Ähnliches passiert. Also das ist so ein großes Thema, das ist ein organisatorisches Thema, da kann man mit Technik gar nicht so furchtbar viel machen. Das zweite Thema und was ähnlich Bedeutung hat, ist, das ist ja vorhin schon angeklungen, das Ransomware-Thema. Also dieser Erpressungstrojaner, wir haben ja vorhin schon mal gehört, diesen kleinen Fall von diesem Gasthof mit dem kleinen Hotel, aber das oder auch von Wempe und Co., da passiert eine ganze Menge gerade. Da haben sich von 2019 auf 2020 in etwa die Gesamtzahlungen, also die Firmen, die bezahlt haben, die Summen verdreifacht. Also das ist sozusagen die Dimension des Problems. Und da kann es schnell mal um Hunderttausende, wenn nicht ein paar Millionen, Lösegeld gehen. Und viele Firmen sind dann nicht in der Lage und können zum Beispiel aus Backups ihren Betrieb wiederherstellen.
Also Backups gehören natürlich zu den Dingen, die ganz klar immer sehr, sehr zeitnah gemacht werden sollten.
Ja, man schämt sich ja fast, wenn man sagt, bitte Backup machen, ja. Oder ich habe hier irgendwo noch ein T-Shirt, das habe ich mal geschenkt bekommen auf einer Konferenz, da steht drauf, kein Backup, kein Mitleid. klassisches Nerd-T-Shirt, ja. Aber das reicht natürlich auch nicht immer. Einerseits, weil natürlich die Angreifer auch von Backups wissen und dann irgendwelche Online-Backup-Systeme auch mit verschlüsselt werden, dann nützt einem der Backup gar nichts. Oder selbst wenn ich alles richtig mache und den Backup eben außerhalb des Unternehmenslagers ohne Online-Zugriff, sodass ich dann im Prinzip vom Ground-up alles wieder aufbauen kann, selbst dann reicht es nicht, weil unter Umständen die Angreifer ja nicht erst seit gestern da waren und alles verschlüsselt haben, sondern die waren vielleicht schon vor ein paar Monaten da und haben sich umgesehen und haben irgendwelche Daten rausgetragen und erpressen nun das Unternehmen und sagen, wenn du nicht bezahlst, dann veröffentlichen wir die Daten oder besonders perfide, wir erpressen auch noch deine Kunden.
Aktuell arbeiten ja sehr viele Beschäftigte im Homeoffice von zu Hause aus und das wird auch in Zukunft sicher ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitswelt bleiben. Kann man denn ganz pauschal sagen, dass das Arbeiten zu Hause grundsätzlich unsicherer ist, als wenn man jetzt im Firmengebäude drin ist? Oder hat sich das mittlerweile so ein bisschen relativiert?
Ja, also zum einen ist es, je mehr ich mein Unternehmen nach draußen verlagere, umso mehr Angriffspunkte habe ich. Also gängige Zugriffspunkte sind zum Beispiel die Lösungen, über die sich Mitarbeiter ins Unternehmensnetz einwählen. Die stehen natürlich permanent unter Feuer. Wenn ich da technische Schwächen habe, dann wird es früher oder später ein Angreifer rausfinden und bei mir eindringen und dann größere Schäden verursachen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich die Situation, die individuelle Situation, und das ist jetzt auch wieder weniger technisch, sondern mehr psychologisch und vom Umfeld, auch schwierig ist. Wenn man da so Umfragen zum Homeoffice glauben darf und natürlich sich auch das in der Praxis mal bei Bekannten dann anschaut, dann werden da nicht immer Firmengeräte verwendet sondern die Firmengeräte werden dann halt auch mal von der Familie mitbenutzt, mit allen Risiken zum Beispiel. Es ist dann irgendwelche Putzkräfte laufen da durch und haben dann Zugriff auf irgendwelche Systeme. Also da passiert schon mal eine ganze Menge mehr. Ich erhöhe die Angriffsfläche, das wäre so der eine Begriff. Der zweite Punkt ist aber wirklich dann der psychologische, weil wenn ich dann alleine in meinem Homeoffice sitze und habe irgendeine Sache, die zweifelhaft ist, also zum Beispiel eine E-Mail-Anlage, wo ich nicht weiß, ist die jetzt echt und muss ich damit arbeiten oder ist das vielleicht eine Fälschung, dann habe ich jetzt niemanden, den ich nebenan fragen kann. Da kann ich nicht mal eben sagen, du Kollege oder liebe Kollegin, schaut doch mal mit drauf. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. So. Diese Vereinzelung ist immer ein Risiko. So. Und das Da hilft Awareness allein auch nicht unbedingt.
Aha, du meinst also, wenn man zu Hause so vor sich hinarbeitet, ist die Gefahr einfach größer, dass einem da eher mal was durchrutscht.
Absolut, ja.
Viele Firmen nutzen ja jetzt konsequent VPN, Virtual Private Network, damit die Mitarbeitenden sich in die Firma einwählen können. Es gibt aber auch ganz andere Ansätze, zum Beispiel Zero Trust ist so ein Konzept. Was sagst du dazu?
Das ist ein schöner Gedanke. Also der übliche Gedanke, den wir haben, ist ja, ich habe ein Büro und dann habe ich irgendjemand, eine Person, die außerhalb von dem ist und die verbindet sich dann mit diesem Büro und nutzt dann zum Beispiel ein VPN oder nutzt jetzt irgendwo ein sonstiges Gateway, wo man dann browserbasiert zum Beispiel auf irgendwelche Anwendungen Zugriff nimmt. Das Problem bei diesen gängigen Sachen ist aber, dass wenn ich das verbunden habe, dann ist quasi dieses Stück Technik, was dann in meinem Haushalt steht, Teil des Unternehmensnetzes und wird dann auch behandelt als Teil des Unternehmensnetzes. Und da vertrauen sich die Dinge normalerweise untereinander. Und wenn das dann irgendwie kompromittiert ist, weil jetzt irgendwie ein übermütiger Nachwuchs irgendwas installiert hat, übrigens so einen Fall hatten wir gerade tatsächlich, wo die Tochter des Hauses irgendwie ein IQ-Testprogramm installiert hat, vollkommen nichts ahnend, möchte ich betonen, um eben rauszufinden, wie schlau sie ist und dann darüber einen Trojaner eingeschleppt hat, der größere Probleme in so einer Hausverwaltungsfirma gebracht hat. Solche Dinge passieren kompromittieren und damit ist dann eben nicht nur dieser einzelne Rechner, sondern das ganze Netz kompromittiert. Da gibt es Strategien, davon abzuweichen und eine davon hast du namentlich gerade genannt, das heißt Zero Trust. Und Zero Trust heißt, ich habe lauter Systeme, die einander nicht vertrauen. Sondern ich behandle jedes Gerät, jedes System, jeden Rechner, jedes Cloud-Komponente, jedes Telefon, whatever, was da drin hängt in diesem Netz, behandle ich als zunächst mal feindseliges Gerät und lasse das sozusagen laufend authentifizieren. Das ist eine schöne Möglichkeit, sozusagen mehr Sicherheit herzustellen, aber hat natürlich jede Menge Anforderungen an Verwaltung und Co. und auch systemische Schwächen. Also das Allheilmittel ist es ganz zweifellos nicht.
Nochmal zurück zu den Chefs. Welche drei Dinge würdest du ihnen zurufen? Was ist das Wichtigste, auf das sie achten sollten beim Thema Cybersecurity?
Also ich würde zunächst mal meine IT-Truppe und wenn ich es habe, meinen CISO zum Rapport einbestellen und würde mir mal einfach mal beschreiben lassen, wie sie mit den gängigen Herausforderungen gedenken umzugehen. Also was sie haben in Sachen Abwehrmaßnahmen, was sie haben in Sachen Notfallplan und was sie haben dann eben entsprechenden Konzepten, wie man mit Cybersicherheit umgeht. So, ich würde darüber hinaus unbedingt jemand beauftragen, um mal alles, was nach außen geht, also VPN-Zugänge zum Beispiel, Web-Oberflächen, Webmail, Zugriffssysteme für Online-Shops und was es da alles noch gibt, ja, oder Fernwartungszugänge für meine Maschinen, das würde ich alles von einer unabhängigen Instanz überprüfen lassen. Also selbst wenn ich jetzt alles sonst ausgesourced habe, auf keinen Fall jetzt mein eigenes Systemhaus mit beauftragen. Also die, die die Lösung gebaut haben, sollten sie nicht überprüfen. Das ist wie wenn sie, oder wie wenn du jetzt dein Auto dann in die Autowerkstatt gibst und der Werkstattmeister und der Geselle, der dann rumgeschraubt hat, macht dann auch den TÜV-Check, ja, das, oder die Hauptuntersuchung. Das kann nicht gut gehen, weil jeder, der sich selber prüft, übersieht möglicherweise was. Also das wäre mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich Awareness. Ja, das alleine hilft nicht immer, haben wir schon gehört. Aber klar ist, jeder Mitarbeiter muss wissen, was da draußen los ist. Ja, jeder Mitarbeiter muss wissen, dass im Extremfall die Existenz des gesamten Betriebs auf dem Spiel steht und damit auch der eigene Arbeitsplatz.
Ja, das sind viele praktische Tipps und Hinweise für die Chefs, für die leitenden Manager. Danke dafür, Thomas.
Sehr gerne.
Jetzt zum Abschluss noch eine andere Frage. Du bist ja seit 2019, glaube ich, Research Professor am Center for International Innovation der Hankou-Universität in China. Was können denn chinesische Studenten von dir über Cybersecurity lernen?
Also zunächst mal haben wir dort den internationalen Austausch auch mit Blick auf das, was international an Innovation geht. Und dieser Austausch geht, möchte ich ganz deutlich sagen, in zwei Richtungen. Ja, weil China hat sich längst entkoppelt in Sachen Innovation vom Westen. Ja, auch und gerade, wenn es um so Internetthemen geht, haben wir inzwischen auch nicht mehr dieses Follow-up von dem, was aus dem Silicon Valley kommt, was Europa noch dominiert, sondern durchaus eigenständige Dinge. Wir haben aber auch eigene Vorstellungen zum Beispiel, und das ist jetzt furchtbar spannend, von Privatsphäre. Datenschutz, aber eben auch von Sicherheit. Ja, weil wir haben, ohne dass ich das in irgendeiner Art und Weise werten möchte, natürlich kulturelle Differenzen, die wir eben nicht kennen, weil vielleicht kennen wir den einen oder anderen Asiaten oder den einen oder anderen Chinesen, der seit 20 Jahren hier ist und der dann doch vielleicht eher das europäische Modell dann schon adoptiert hat, zumindest gedanklich. Aber wir haben natürlich dort Unterschiede und im Grunde haben wir dort eben die Vorstellung von dem Kollektiv und eine, ich sag mal, relativ schwach ausgeprägte Fokussierung auf individuelle Privatsphäre und Co., während wir hierzulande ja, ich sage jetzt mal, den heiligen Gral der GDPR und DSGVO mit uns rumtragen. Ich darf das sagen, ich bin nebenbei auch noch TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter.
Du weißt also, wovon du sprichst.
Genau, ich weiß, wovon ich spreche und ich versuche das immer konstruktiv zu sehen und eben nicht als Verhinderung. Ja, das ist, glaube ich, unser Problem und das ist das, was wir von China lernen können. Nicht in letzter Konsequenz mit dem, was die da tun, da würde ich dem schon Grenzen setzen wollen, aber was wir da lernen können, ist, dass man mit einem etwas anderen Angang, jetzt zumindest wenn es hier so um ganze Gruppen und so weiter geht, durchaus weiter kommt, auch und gerade wenn es um aktuelle Herausforderungen geht. Denken wir nur an die Folgen dieser noch immer nicht ausgestandenen Corona-Krise.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Thomas, dass du heute bei uns im Podcast warst und uns auch einen Einblick in dein neues Buch gegeben hast. Ich sage Tschüss und natürlich stay safe.
Sehr gerne und danke an Sabine und das Team.
Alle Folgen von Safety First gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder unter www.tuvsud.com/podcast. Das heißt tuvsud.com/podcast. Bis zum nächsten Mal.